Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. Der heutige Rückblick ist ursprünglich im Rahmen von Grazlaut gedacht, im Frühjahr 2019 entstanden. Hans Breitegger, unser langjähriger Kriminalreporter, spricht darin über den Fall Friedrich Felsmann. Er soll in Stivol im Jahr 2017 zwei Personen erschossen und eine dritte verletzt haben. Seitdem fehlt von Friedrich Felsmann jede Spur, nach wie vor. Für kleine Probleme mit der Tonqualität in dieser Folge bitte ich um Nachsicht. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, ihr könnt Delikt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das geht auf allen üblichen Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Amazon Music. Heute sprechen wir über einen Kriminalfall, der vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Herbst 2017, das Land in Atem gehalten hat und auch heute immer noch viele Fragen aufwirft. Es geht um den Doppelmord von Stivol. Der mutmaßliche Täter Friedrich Felsmann hat drei seiner Nachbarn angeschossen, zwei sind an Ort und Stelle verstorben. Und Friedrich Felsmann war zu diesem Zeitpunkt in der Redaktion schon kein Unbekannter. Erzähl da bitte was drüber.
Ja, Friedrich Felsmann hat ja viele Prozesse oder einige Prozesse geführt gegen Unternehmer, gegen seine Nachbarn oder beziehungsweise seine Nachbarn haben ihn geklagt. Mhm. Er hat die meisten Verfahren oder fast alle Gerichtsverfahren verloren. Bei der Behörde ist er immer wieder in Ungnade gefallen. Jetzt hat er sich an den Ombudsmann der kleinen Zeitung gewandt. Der konnte auch nicht sehr viel unternehmen und ihm helfen.
Das waren unterschiedliche Fälle oder immer der gleiche?
Es ist immer wieder um Grundstückstreit gegangen, mhm, um das Servitut. Das hat ja zwischen dem Felsmann oder auf dem Felsmann-Anwesen führt eine Zufahrt zu den anderen Bauern durch. Und die haben natürlich das Servitut, obwohl sie inzwischen eigene Zufahrten bekommen, ja, haben und die Zufahrt eigentlich gar nicht bräuchten, haben sie darauf beharrt und nicht auf das Zufahrtsrecht verzichtet. Mhm. Und Felsmann hat auch andere Probleme gehabt mit einem Dachdeckermeister, der ihm ein Dach installiert hat, dafür den dreifachen Preis verlangt hat. Dann hat er geklagt, er hat bei Gericht verloren, weil der Sachverständige sich auf die Seite des Dachdeckers gestellt hat und er musste dann um die Hälfte mehr bezahlen. Mhm. Und es rinnt heute noch durch, das Dach ist defekt, es tröpfelt heute noch das Wasser durch. Ja. Und das alles zusammen hat eben dazu geführt, dass Felsmann in seiner Verzweiflung nicht mehr gewusst hat, was er tun soll. Entschuldige jetzt den Doppelmord überhaupt nicht, was dann passiert ist. Ja. Das muss man gleich vorwegnehmen. Aber der Felsmann hat nicht mehr gewusst, wie er sich in Szene setzen soll, wie er sich wehren soll. Dann hat er einmal gedroht, er sprengt das Landesgericht in die Luft. Hat es eine Hausdurchsuchung gegeben bei ihm, hat man noch Sprengstoff gesucht. Es ist nichts gefunden worden. Er war sehr freundlich zu den Leuten. Ich habe damals mit dem Sprengstoff-Sachverständigen gesprochen. Der hat gesagt, er war irrsinnig nett und hat zuvorkommen und hat es überall hineinschauen, mhm, lassen. Sie haben da gar nicht auf den Durchsuchungsbefehl beharren müssen. Er hat da einfach Zutritt gewährt, ohne dass man sagen hat müssen, da gibt es einen Hausdurchsuchungsbefehl. Es ist nichts gefunden worden. Felsmann ist dann dreimal psychiatriert worden. Ja. Er ist ins LSF gekommen. Er ist dann entlassen worden wieder. Und er hat dann ein halbes Jahr vor dieser Tat ist er mit dem Traktor durch die Gegend gefahren, ist er vor dem Landesgericht aufgetaucht, ja, mit Heil Hitler. Und Aufschrift Heil Hitler, dann hat er...
War bei uns in der Zeitung,
wir haben darüber geschrieben. Dann ist der Verfassungsschutz aufgesprungen, hat überprüft, ob er ein Nazi ist. Und man hat gesagt, na, der Felsmann ist kein Nazi, sondern er...
Es gab irgendwie eine Nähe oder Verbindung zu den Identitären, oder?
Nein, es gab keine, man hat nicht nachweisen können. Das ist nur eine Vermutung, alleine Vermutung. Man konnte nicht nachweisen, dass irgendjemanden aus dem Bereich der Identitären gibt, der mit dem Felsmann eng in Kontakt gewesen wäre.
Also kann man sagen, die Aufschriften, mit denen er dann auch mit seinem Auto durch die Stadt gefahren ist und immer wieder Aufmerksamkeit erregt hat, das war einfach sein Instrument, Aufmerksamkeit für seine Website, glaube ich, zu erlangen.
So ist es. Und auch bei den Medien und in der Öffentlichkeit, weil das war ja aufsehenerregend.
Das ist gelungen, ja.
Das ist so aufsehenerregend gewesen, dass der Verfassungsschutz sich eingeschaltet hat, die Verfassungsschütze sich eingeschaltet haben. Die haben dann ermittelt, haben festgestellt, er ist kein Nazi, es geht nicht in die rechte Ecke, sondern Felsmann möchte nur darauf hinweisen, dass man mit ihm so verfahren ist, wie seinerzeit mit Menschen in der Nazi-Zeit umgegangen worden ist. Und er hat ja auch viele oder einige Videoaufnahmen ins Internet gestellt, wo er als Nazi-Richter aufgetreten ist, wo er den Staatsanwalt, der ihn angeklagt hat, kritisiert hat, die Richterin kritisiert hat. Er war ein guter Schauspieler, er hat sich sehr gut verkleiden können vor der Kamera und das war seine Art und Weise, sich Gehör zu verschaffen. Ich formuliere es jetzt so.
Also man kann schon sagen, er ist sich eigentlich von Justiz, von den Behörden, ich glaube auch von Rechtsanwälten, von der Polizei, er ist sich da ungerecht behandelt vorgekommen. Und wollte einfach dagegen ankämpfen. Ich habe mir die Korrespondenz ein bisschen durchgeschaut. Der hat da Politiker als Alkoholiker und Richter als korrupt bezeichnet. Also er hat da ziemlich, sagen wir mal, mit harten Anschuldigungen gegen die vermeintliche ungerechte Behandlung gegen ihn angekämpft. Und noch einmal zur zeitlichen Dimension, auch in dem Kontakt, den er zur Ombudsmann oder beziehungsweise Leserbriefredaktion gesucht hat. Das ging schon im Mai 2007 los. Und es gab immer wieder eben Kontaktaufnahme seinerseits mit der Bitte, ihm zu helfen. Aber der Fall war eben so komplex, dass ihn die Ombudsredaktion nicht wirklich hat helfen können. Und ja, der letzte Kontakt dann war eigentlich in Bezug auf dieses Servituts, auf dieses Durchfahrtsrecht auf seinem Hof, das dann auch das Motiv vermutlich war für die Tat. Was ist dann passiert an dem Tag?
Ja, für die Tat, ich muss das Motiv vielleicht noch ein bisschen erklären. Der Bruder des Friedrich Felsmann hat daneben einen Grund geerbt, seinerzeit von den Eltern, der Felsmann, die Wirtschaft. Und der Bruder hat vor 30 Jahren einen Hühnerstall gebaut und hat dann später eine Streuhütte dazu gebaut und ist 2 Meter oder knappe 2 Meter auf die Seite, auf das Grundstück seines Bruders, des Friedrich Felsmann, gekommen. Und per Handschlag haben sie sich geeinigt, okay, lass mal. Und aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, das hat man nie jemand sagen können oder erklären können, sie haben immer gesagt, wir wissen es nicht, warum, die Angehörigen, ist es zum Streit zwischen dem Friedrich Felsmann und seinem Bruder gekommen. Und sein Bruder musste dann dieses Grundstück um viel Geld kaufen, diese paar Quadratmeter, damit er die Hütte nicht wegreißen musste. Die Hütte konnte stehen bleiben, er hat aber den Grund abkaufen müssen und hat gleichzeitig auf sein Grundstücksrecht, auf das Durchfahrtsrecht verzichten müssen. Und Felsmann hat dann gefordert, dass auch die anderen Nachbarn darauf verzichten müssen. Das ist die Bedingung gewesen. Jetzt hat sich der Pfarrer eingeschaltet und der Pfarrer versprochen, er wird das regeln, der örtliche Pfarrer.
Ja.
Und dann hat er mit einer Nachbarin gesprochen, die hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage, und das war für den Pfarrer erledigt, und das wusste der Felsmann nicht. Und er hat dann einfach abgesperrt, vermutlich in dem Glauben, es ist eh alles erledigt. Dann kam aber eine Sammelklage der Nachbarn und Felsmann hat wieder verloren und musste dieses Gitter beziehungsweise das Tor entfernen und den hätte sollen, den Asphalt, den er weggerissen hat, wiederherstellen.
Ja.
Ich muss dazu sagen, diese Durchfahrt braucht kein Mensch mehr da oben. Das ist nur ein Grund für einen Streit gewesen. Wenn alle verzichtet hätten, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Aber verzichten wollte keiner drauf. Das war früher mal relevant, weil die Leute sonst, die Bauern sonst keine Zufahrt gehabt hätten. Aber inzwischen hat jeder eigene Zufahrt. Und darum war das ja so skurril, dass da immer noch gestritten haben um diese Durchfahrt. Und dadurch ist das Ganze eskaliert.
Und die Töchter wollten das dann schlichten an jenem Sonntag war es, glaube ich, der 29.
Die Töchter wollten eigentlich am Samstag schon ein Gespräch herbeiführen mit den drei Nachbarn.
Ja.
Die Töchter sind die inzwischen Besitzer der Liegenschaft. Die wollten das abklären und haben den Vater, den Friedrich Felsmann, weggeschickt und gesagt, du vor, es kommt nichts raus, wenn du dabei bist. Mhm. Und dieser Termin wurde dann aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht kenne, verschoben auf Sonntag.
Sonntag früh um
9 Uhr. Sonntag früh. Ja. Und am Sonntag um 7 Uhr in der Früh soll Felsmann, so ist es ermittelt worden, von seiner Frau erfahren haben, dass dieses Gespräch erst am Sonntag stattfindet, weil er gefragt hat, was herausgekommen ist. Er ist dann verschwunden, wie er gewusst hat, dass das Gespräch am Sonntag zwischen 9 und 9:30 stattfinden soll. Er ist nach 7 gleich verschwunden, hat sie, wie sie später herausgestellt hat, im Wirtschaftsgebäude, im Obergeschoss hat er ein Büro eingerichtet gehabt, dort hat er sie auf die Lauer gelegt, mit einem Jagdgewehr, vermutlich mit einem Zielfernrohr. Mhm. Und wie dann gegen 9:30 oder kurz vor 9:30 die Nachbarn gekommen sind und von den Töchtern an der Grundstücksgrenze empfangen worden sind, sind die Schüsse gefallen. Es sind insgesamt 9 Schüsse gefallen, wobei eine Nachbarin und ein Nachbar sofort tödlich getroffen wurden. Die sind dort zusammengebrochen, waren auf der Stelle tot. Und die andere Nachbarin wurde von einem Projektil im Oberarm getroffen, da hat er den Oberarm durchschossen. Und ein Projektil, also von diesen 9 Schüssen, ein Projektil hat das Ziel verfehlt. Und die Nachbarin ist dann in Panik geflohen.
Martina Z. war das, die überlebt hat. Martina Z.
hat geschrien und der Bruder des Friedrich Felsmann war hinter seinem Haus in einem Waldstück, hat dort Holz gearbeitet und hat dann die Schüsse gehört und hat noch gedacht, da schießt der Wahnsinnige jetzt herum. Und in dem Moment ist sie schon vorbeikommen und hat geschrien, ist schreiend nach Hause gerannt und er wollte ihr helfen. Sie hat überhaupt nicht reagiert in ihrer Panik und ist schnurstracks zu ihrem Bauernhof. Und dort ist sie dann von der Rettung abgeholt worden und ins Krankenhaus kommen.
Ja, wir haben am nächsten Tag getitelt, tödlicher Hass in der ländlichen Idylle. Es sind zwei bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen und Helmen vor einer Wiese mit Kühen drauf. Und es schaut zunächst aus nach einem, es klingt jetzt blöd, aber einen normalen Doppelmord, den du in deiner Karriere schon öfters in ähnlicher Form wahrscheinlich erlebt hast. Dieser Fall stellt sich dann aber doch als komplett anders heraus. Was macht den so einzigartig?
Wie ich da am Sonntag angerufen worden bin, dass da zwei Tote gibt bei einer Schießerei. Ich bin losgefahren. Es war für mich, ich wohne in der Nähe, nicht weit weg in Gradwein, ich war in 20 Minuten dort. Es ist für mich keine, vom Tatablauf nicht weiß Gott was für eine ungewöhnliche Geschichte. Die Geschichte ist aber trotzdem spektakulär und ungewöhnlich. Und zwar deshalb, weil der Felsmann entkommen ist und weil es ab einem gewissen Zeitpunkt keine Spur von ihm mehr gibt. Jetzt ist der Fall so mysteriös und rätselhaft, weil man nicht weiß, lebt er nicht. Aber nicht nur das, sondern auch gleich nach der Tat hat sich herausgestellt, dass er mit sehr, sehr vielen Menschen im Ort Probleme gehabt hat, dass die dann wurde von der Polizei eine Gefährderliste erstellt und da sind halt vom Pfarrer angefangen bis zum Altbürgermeister, auch Rechtsanwälte auf dieser Liste drauf gewesen. Und das heißt nicht, dass der Felsmann diese Liste erstellt hat, sondern die Polizei hat diese Gefährderliste erstellt. Die hat von Bürgermeister, vom jetzigen und von anderen Menschen halt erfahren, da könnte was passieren, da könnte noch was, Abrechnung offen sein. Und deshalb hat die Polizei mit einem Riesenaufgebot reagiert und eine Riesenfahndung in die Wege geleitet, die fast 14 Tage gedauert. Man hat aber aufgrund der Aussagen der Leute oder der Gerichtsverfahren, man hat bald gewusst, Der Pfarrer ist ein Feindbild von ihm, weil er eben diese Verhandlungen nicht zustande gebracht hat oder vollendet hat, positiv für den Pfälzmann. Es war der Altbürgermeister, mit dem er Prozesse geführt hat. Es waren einige andere Leute, es hat aber auch viele Leute gegeben, die mit dem Pfälzmann sehr gut waren, wo es überhaupt keine Probleme gegeben hat, die gesagt haben, ja, mit denen sind wir immer gut auskommen. Es hat gegeben einen Rechtsanwalt in Graz, der die Nachbarn vertreten hat, bei dieser Sammelklage, da ist dann die Kanzlei bewacht worden, da ist seine Wohnung bewacht worden von der Polizei, es hat gegeben den Dachdeckermeister in der Südoststeiermark, der sein Dach gemacht hat.
Es war in Graz, glaube ich, auch vermehrte Polizeipräsenz.
Also ja, eben Gerichte, bei Gerichten, Bezirksgericht, Landesgericht, das ist alles bewacht.
Bild mir sogar ein, dass da in der Redaktion auch immer wieder uns, Polizisten vorbeigeschaut.
Ja, haben vorbeigeschaut und wir sind nicht bewacht worden, weil die Polizei hat dann Gefährdungseinschätzungen gemacht und haben gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zur kleinen Zeitung kommt, weil der Ombudsmann nicht tätig worden ist, ist eher gering.
Wobei man dazu sagen muss, also in der Korrespondenz, es war immer sehr professionell und im Umgang ist mit ihm, und das ist immer höflich erklärt worden, das sei, also uns stehen keine Juristen zur Verfügung in der Ombudsredaktion und dass wir einfach nicht in der Lage sind, ihn in seinem Rechtsstreit zu helfen, aber er ist an weitere Stellen verwiesen worden. Also das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir da nicht auf dieser Gefährdungsliste waren.
So ist es, und das hat überhaupt keine Hinweise gegeben, dass der Pfälzmann jetzt da bei der kleinen Zeitung auftauchen könnte und herumschießen könnte mit seinem Jagdgewehr. Aber wir haben natürlich, wir haben gewusst, Pfälzmann gekannt vorher, aber wie wir dann die Unterlagen, das war ja am Sonntag die Tat, und wie wir dann am Montag die Unterlagen vom Ombudsmann kriegen, oder ich erfahren habe davon und der Chefredakteur natürlich, haben wir uns entschlossen, der Polizei das mitzuteilen. Und der Polizeidirektor hat mir dann gesagt, ja, wir machen eine Gefährdungseinstufung oder Einschätzung. Und dann werden wir sehen, ob wir jetzt wen abstellen für die Bewachung oder nicht. Und es ist dann darauf hinaus gelaufen, dass eben Streifen vorbeigeschaut haben, aber keine definitive Bewachung.
Das Thema Doppelmord Stivol und der gesuchte Mörder hat dann in den nächsten Wochen die Schlagzeilen dominiert und auch das Leben im Ort. Erzähl bitte was darüber.
Naja, es war am ersten Tag, man muss noch einmal zurückgehen, unmittelbar nach der Tat. Pfälzmann ist vom Schwiegersohn gesehen worden. Die beiden Töchter, die daneben waren, wie geschossen worden ist, sind ja zum Nachbarn hinuntergerannt, schreiend, und haben berichtet, was passiert ist. Der Schwiegersohn und die dritte Tochter waren mit der Frau Pfälzmann im Wohnhaus. Die eine Schwester hat dann noch ihre Kinder versteckt im Kleiderschrank aus Angst. Und der Schwiegersohn hat gesehen, wie er mit dem Gewehr in der Hand eingestiegen ist und mit dem Auto weggefahren ist. Das war dieser VW, wo er mit der Aufschrift Heil Hitler
genau, wo er Monate vorher durch Graz gefahren ist.
Eine Verwandte hat ihn gesehen einbiegen in die Straße Richtung St. Pankratzen. Und dort wurde er auch noch einmal im Vorbeifahren gesehen.
Da war die Cobra gerade am Weg
zum Tatort. Da war die Cobra gerade auf dem Weg zum Tatort, begleitet, also mit zwei Panzerfahrzeugen, begleitet von einem Hubschrauber der Polizei, Einsatzstelle Graz-Dahlerhof. Und im Hubschrauber ist ein Scharfschütze der Cobra gesessen, für den Fall, dass er von der Luft aus eingreifen muss. Und dann plötzlich kam über Funk durch, der Hubschrauber hat gefandet, hat seine Runden gezogen dann über dem Gehöft, da war die Cobra schon beim Durchsuchen, und plötzlich kam der Funkspruch durch, Vorsicht, der ist mit einer Jagdwaffe bewaffnet. Und dann hat der Cobra-Mann im Hubschrauber den Piloten angewiesen zu landen, weil das zu gefährlich ist. Ja. Der Hubschrauber ist gelandet, ist dann zurückgeflogen.
Nur zur Erklärung vielleicht, eine Pistole wäre keine besonders große Gefahr gewesen für einen Hubschrauber, Pistole, aber so eine Jagdwaffe ist...
Wenn er dementsprechend das Geschoss, dass die Geschosse nicht ausgereicht hätten, das hat sich erst später herausgestellt. Nicht? Aber mit einer Jagdwaffe und einem dementsprechenden Geschoss muss man davon ausgehen, dass der Hubschrauber keine Chance hat. Ja. Der Hubschrauber ist dann zurückgeflogen und konnte dann aber nicht mehr starten, weil es kam Sturm und Regen auf. Und so hat der Pfälzmann 24 Stunden Vorsprung bekommen.
Sein Auto wurde dann gefunden, ich glaube 9 Kilometer weg vom Tatort.
Dazu muss man aber gibt's noch eine Geschichte. Eine Streife der Polizei, ich glaube, das war Deutsch-Feistritz, hat ihn ganz, ganz knapp verpasst. Die sind den Stübingraben hineingefahren, haben dann den Alarmpunkt besetzt bei der Kreuzung, wo es Richtung Pfalzberg geht, St. Pankratzen, Stübing. Felsmann ist ein paar Minuten vorher, wie sie dann später herausgestellt hat, in einen Graben hineingefahren, Richtung St. Pankratzen zurück, parallel zur Landesstraße.
Warum weiß man das? Wurde er danach noch einmal gesichert?
Nein,
dass er knapp verpasst wurde von der Streife.
Ja, weil man die Zeit ausgerechnet hat. Okay. Er ist in St. Pankratzen gesehen worden und dann hat man die Minuten halt, es war ganz knapp. Mhm. Er wäre fast erwischt worden. Und jetzt ist eben die Frage, das Auto war im Wald abgestellt. Es war so abgestellt, dass er rechts aussteigen musste. Mhm. Es hätte ein anderes Auto Platz gehabt. Er hätte umsteigen können, direkt von seinem Auto in ein anderes Auto. Da gibt's eben die Gerüchte, ja, da hat er ein Fluchtauto abgestellt gehabt und mit dem anderen ist er weitergefahren. Gefahndet worden ist nach dem VW.
Ja. Caddy. Hat es da nicht Reifenspuren gegeben oder die Suche danach?
Nein, das hat man, die Reifenspuren, das waren Vermutungen, haben sie nie bestätigt, weil die Kobra ist mit Panzerfahrzeugen dann hingefahren und daher hat man dann immer sagen können, welche Reifenspuren da
die
zuordnenbar sind. Mhm. Oder dem Felsmann konnte man keine Reifen, weil man nicht gewusst, man hat auch nicht gewusst, welches Auto, wenn er Auto benutzt hätte, welches Auto hätte er oder wäre da gestanden. Und dann gibt's eben, hinterher hat man dann erfahren, ich habe dann mit einem Sägewerksbesitzer gesprochen, der hat den Friedrich Felsmann eine Woche vor der Tat, am Samstag, Sonntag war dann die Tat, am Samstag, eine Woche vorher, beim Zgons gesehen, in Seiersberg, auf dem Parkplatz. Aha. Der Felsmann hat dort eingekauft, er hat auch eingekauft und wie er dann herausgekommen ist aus dem Geschäft, hat der Felsmann gerade ein Auto, einen Kofferraum, seine Utensilien in den Kofferraum eingeräumt. Sie haben sie aus der Ferne gegrüßt und der Felsmann hat den Kofferraum zugemacht und ist mit dem Auto weggefahren. Mhm. Und das war ein Auto, das nicht dem Felsmann gehört hat. Mhm. Das weiß man. Und nach einiger Zeit habe ich mit einem Jäger, mit einem Aufsichtsjäger gesprochen und der hat mir dann erzählt, dass in der Nähe vom Felsmann Anwesen, man muss sich das so vorstellen, da ist der Bauernhof, dann ist ein Waldstück und dann geht die Straße durch, die Verbindungsstraße. Ja. Und daneben ist so eine kleine Ausbuchtung. Und dort kann man durch den Felsmannwald durchgehen, direkt zu seinem Gehöft. Und dort ist in der Woche vor dem Mord 3 Tage lang ein Auto gestanden. Er weiß das deshalb so genau, weil er glaubt hat, das sind Pfalzberger Jäger und wollte mit denen sprechen. Dann hat aber gesehen, wie er zu dem Auto hin ist, dass da niemand ist und dass das Auto ein GU-Kennzeichen hat und ist wieder weggefahren. Und das Auto hat am nächsten und am übernächsten Tag noch immer stehen gesehen. Und könnte dasselbe Auto gewesen sein, mit dem der Felsmann bei dem Baumarkt in Seiersberg weggefahren ist. Das ist aber alles eine Vermutung, weil es keine Bestätigung gibt.
Aber möglicherweise dann sei...
Wenn es so gewesen wäre, hätte er die Flucht, hätte er das geplant und die Flucht vorbereitet. Mhm. Ob das jetzt zutrifft, es tauchen immer wieder Fragen auf, warum ist er dann am Samstag nicht auf der Lauer gelegen und hat schon gewartet auf die Nachbarn. Samstag ist er nachweislich durch die Gegend gefahren. Da ist er in der Gegend aufgetaucht, wo der Dochdecker lebt, ist dort gesehen worden. Er ist in Lanach gesehen worden. Er ist in Graz Umgebung mehrmals gesehen.
Das wird dafür sprechen, dass es eine spontane Tat war, oder?
Eine spontane Tat, war es, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, dass er sich irgendwann einmal, das ist eine Vermutung jetzt von mir, dass er sich irgendwann einmal gesagt hat, die bringe ich um, weil jetzt reicht's mir.
Und auf die Gelegenheit gewartet hat.
Das war die Gelegenheit, den Zeitpunkt dann gewählt hat am Sonntag in der Früh, wie er erfahren hat, die Besprechung hat es doch nicht gegeben, dass er gesagt hat, und jetzt nutze ich die Gelegenheit. Mhm. Und dass er dass er halt, oder er hat es fix geplant gehabt, das kann man alles nicht sagen. Aber die Tat selber war kein Affekt. Ja. Das kann es gar nicht gewesen sein. Er ist oben auf der Lauer gelegen und hat gezielt geschossen. Das kann kein Affekttat gewesen sein.
Nein, Affekt habe ich nicht gemeint, sondern nein, dass er einfach schon, spontan an diesem Tag entschlossen hat.
Ja, das weiß man eben nicht. Nicht? Oder er hat es geplant gehabt, schon längere Zeit. Mhm. Das weiß man ja alles nicht. Die Polizei geht davon aus, dass es eine spontane Tat gewesen sein dürfte, aufgrund des Ablaufes. Aber Felsmann hat, glaube ich, durchaus das Potenzial, das auch zu planen.
Jedenfalls hat diese Tat und auch seine Flucht und sein unbekannter Aufenthaltsort den Ort in Atem gehalten, die Wochen und Monate danach. Es ist, glaube ich, die Schulen blieben geschlossen eine Zeit lang. Es haben Polizisten patrouilliert jeden Tag. Es wurden Veranstaltungen im Ort abgesagt. Und mit einem gigantischen Aufwand ist nach ihm gefahndet worden. Und er ist auch heute noch, immer neulich durchgeschaut, diese Europe's Most Wanted List von der Europol. Da wird auch eine Belohnung für Hinweise von 5.000 € für ihn ausgesetzt. Er ist mit Bild da drauf. Es ist bis heute, gibt's keine Spur von ihm, obwohl, glaube ich, wir haben geschrieben vor ein paar Monaten, dass 400 Hinweise eingingen. Es wurden mehrere Millionen Euro für seine Suche ausgegeben, ohne Erfolg.
Man muss dazu sagen, es ist 1,5 Wochen massiv gefahndet worden. Die erste Woche waren bis zu 400 Polizisten aus der gesamten Steiermark, aus Tirol, aus Südburgenland, aus Wien im Einsatz. Es war die Wiener Cobra da. Ich glaube sogar die Vega war einmal da. Die steirische Cobra, die Cobra von der Hauptzentrale aus Wiener Neustadt. Die ganze E-Einheiten waren im Einsatz. Es ist systematisch die Gegend sternförmig abgesucht worden, wo das Auto gefunden worden ist. Es ist dann die ganze Suche ausgedehnt worden in andere Richtungen. Es hat keine Spur. Die Spur endet dort, wo er das Auto abgestellt hat. Jetzt natürlich hat es viel Geld gekostet und es waren viele Leute im Einsatz. Aber wenn man muss wissen, dass da wirklich der halbe Ort massiv Angst gehabt hat. Ja. Es ist ja Allerheiligen, es sind die Friedhofsfeiern abgesagt worden. Es ist beim Gottesdienst am Allerheiligen Tag, wo der Pfarrer aufgerufen hat, vorsichtig zu sein, die Sache ist noch nicht vorbei, wörtlich. Das hat schon einen Ort in Angst und Schrecken versetzt und viele haben ja geglaubt, er kommt wieder zurück. Es hat ja auch für die gefährdeten Personen, wie eh schon erwähnt, Polizeischutz gegeben. Ja. Man musste was tun, um zu deeskalieren, um den Leuten zu zeigen, es passiert eh was, es ist viel Polizei da, es waren ständig 2 Hubschrauber im Einsatz, es waren Panzerfahrzeuge, nicht nur der Grazer Kobler, sondern auch von Wien und von Wiener Neustadt da. Ja. Was man noch dazu sagen muss, die zweite Geschichte ist, dass man eben nicht gewusst hat, was ist da passiert. Wo ist der Felsmann? Lebt er oder lebt er nicht? Hat er das Ganze geplant oder hat er das nicht geplant gehabt? Kommt er zurück? Hat er die offene Rechnung? Viele haben ja davon gesprochen, dass er eine offene Rechnung zu begleichen hat und dass den gekannt haben. Der Altbürgermeister zum Beispiel ist so einer, der heute noch überzeugt ist, dass der Felsmann lebt.
Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, dass sich alle Leute stellen in dem Fall. Wie gibt's das im 21. Jahrhundert, wo es Hubschrauber mit Wärmebildkameras gibt, die modernsten Methoden, eben eine Person aufzusuchen, mitten in Europa, in einem vergleichsweise dicht besiedelten Gebiet, dass man einfach spurlos verschwindet?
Kurz bevor ich dazu komme, fertig vorher. Das zweite war natürlich, oder das dritte, dass der Profiler der Polizei in der ersten oder in der zweiten Woche dann gesagt hat, Felsmann ist noch in der Nähe, Felsmann kommt zurück, Felsmann will sich noch einmal mitteilen oder will sein Problem loswerden. Das war ja eine konkrete Aussage eines Polizeiprofilers Profilers im Bundeskriminalamt.
Profiler kann man sagen, ist jemand, der denn aufgrund seiner Ausbildung, Erfahrung in der Lage ist, einen Täter, einen Verdächtigen psychologisch einzuschätzen und so Vorhersagen zu treffen über sein Verhalten.
Ja, Genau so ist es. Und der ist ja selber, hat ja selber darauf hingewiesen, immer wieder, Felsmann ist noch da. Mhm. Und je länger das dann gedauert hat, dann hat man gesehen, ja eigentlich schwierig, dass es keine Spuren von ihm gibt. Es hat überhaupt keine Spuren gegeben, es hat keine Konterbewegungen gegeben, dass man sagen hätte können, irgendwo im Ausland ist Geld behoben worden oder in Österreich. Das hat es alles nicht gegeben. Mhm. Und erst im Zuge der Zeit ist man zu der Ansicht gekommen, Felsmann lebt nicht mehr. Und wie ist das möglich? Wie kann man so verschwinden? Es geht durchaus, dass Felsmann vielleicht gesagt hat, ist das Leben für mich vorbei, weil ich kriege lebenslang, ich komme nie mehr heraus aus dem Gefängnis. Mhm. Und jetzt bringe mich um. Ich verkrieche mich in einer Höhle, bring mich um, erschieß mich, häng mich auf, irgendwie, wir werden es nie finden. Und alle werden glauben, ich komme zurück. Mhm. Das würde schon auch ihn ein bisschen, das geht schon in seine Richtung auch, wenn man sich in ihn hineindenkt, ja, könnte es durchaus so gewesen sein. Aber ich glaube, ich bin nicht überzeugt, dass er tot ist. Mhm. Das ist mein persönliches Gefühl.
Ja.
Aber es kann durchaus sein, dass er irgendwo liegt und dass es nur mehr die Knochen gibt.
Vielleicht werden wir es mal erfahren. Vielleicht wird sich der Fall nie auflösen.
Das ist richtig. Und genau das macht den Fall so interessant. Er ist mysteriös. Er ist rätselhaft, was das Verschwinden des Felsmann betrifft. Wie ist es möglich, dass sowas gibt? Mhm. Und solange nicht eine Leiche oder Reste einer Leiche oder die Tatwaffe gefunden wird oder der Felsmann festgenommen wird irgendwo, wird das wahrscheinlich die Medien beschäftigen, ja, und möglicherweise in 10 Jahren, 20 Jahren immer noch.